Hallo Thomas, vielen Dank, dass es geklappt hat mit dem Interview. Kurz zu dir, Thomas Rappold, Tech-Investor, Buchautor und Unternehmer. Beide Bücher sind Silicon Valley Investment und
Eine Biografie von Peter Thiel.
du betreust Zertifikate bei Vontobel im Wert von 500 Millionen Euro und bist Co-Founder und Anteilseigner von Central Way Numbers. Heutiges Thema vom Interview ist Tech Investment 4.0. Wo geht der Weg hin? Ein Interview mit dir, Thomas Rappold.
Ja, danke, Mario.
Klasse. Das Interview habe ich aufgeteilt in mehrere Teile. Der erste Teil sind eher makroökonomische Thesen, das heißt, sind wirtschaftliche Auswirkungen schon eingepreist? Ist es zu einer Spaltung des Aktienmarkts gekommen?
Und welche Auswirkungen hat die stark schwankende Arbeitslosigkeit?
Arbeitslosigkeit auf Investmententscheidungen? Zweiter Teil wird Big Data, Alphabet, Tesla und Co. sowie Deutschlands Rolle. Daten als neuer Rohstoff, ist Deutschland schon abgehängt und wo geht es im Automobilbereich hin? Beziehungsweise welche Branchen sind die nächsten? Dritter Teil, USA und China. Wiederholt sich die Geschichte Japans und was hat es mit
Der Aufspaltung des Internets auf sich.
viertens dann komplette Neubewertung des Marktes und Warren Buffett. Und am Ende noch ein paar kurze Schubfragen und eine Zusammenfassung der Erkenntnisse unseres Interviews. Dann kommen wir auch schon zum ersten Teil, die makroökonomischen Thesen. Erste These hier: Corona ist der Turbo der Digitalisierung und erst der Anfang einer wahren Tech-Rallye. Was ist deine Meinung zu dieser These?
Kann man so sagen, viele, die bisher, gerade wir in Deutschland, ja mit dem Thema Technologie und Digitalisierung uns in vielen Bereichen schwer getan haben, mussten das jetzt innerhalb kürzester Zeit lernen. Und da wir Deutschen ja immer stark sind im Abwägen, im Für und Wider, meistens auch mehr im Wider als im Für, dann war dazu eigentlich gar keine Zeit, sondern die Diskussion hinten angestellt und viele wurden davon jetzt überrollt. Und mussten einfach jetzt in die Umsetzung gehen und mussten schauen, wie sie ihre Dinge am Laufen halten können. Und ich denke, so generell, wenn man das sich weltweit betrachtet, hat das, glaube ich, sehr gut funktioniert. Wenn man bedenkt, ein Lockdown, wo wesentliche Teile der Bevölkerung zu Hause sind und von zu Hause aus dann arbeiten, zeigt eigentlich zwei Dinge. Zum einen, dass wir weltweit schon einen sehr hohen Anteil an sogenannten Knowledge Workern haben, also die quasi mehr oder weniger im immateriellen Raum arbeiten. Und zum anderen, dass eben auch die Infrastrukturen in Teilen ganz gut verfügbar sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele, viele Schwächen. Stichwort das Thema Online-Lernen, gerade auch in der Schule, wo ich das geradezu erschreckend finde, wenn man also hört und liest, dass deutsche Lehrer noch nicht mal eine E-Mail-Adresse haben und sich dagegen auch noch verweigern können. Und das quasi bei einer gesicherten Existenz und einer nicht geringen Vergütungen dort. Ich glaube, das sind gerade im schulischen Bereich wird es schonungslos offengelegt an der Stelle. Es gibt ja vom Bund da auch, gab es 5 Milliarden eigentlich für die Digitalisierung der Schulen. Und die Länder haben das Geld nicht abgerufen. Also ich denke, solche Spielereien oder solche Dinge kann man sich in der Zukunft nicht mehr leisten. Und ich finde es nach wie vor, ich finde es geradezu erschreckend dort und zeigt eigentlich, wie, wenn wir mit unserem Nachwuchs so umgehen, dann wie schlecht wir eigentlich für die Zukunft gerüstet sind. Weil das ist eigentlich die Saat, die aufgehen muss für die Zukunft, um diese Schulden, die jetzt in exorbitantem Maße gemacht werden, auch bezahlt werden können.
Ja, das habe ich tatsächlich sogar live mitbekommen. Ich glaube, vor 1, 2, 3 Jahren hat ein Bekannter von mir ein Startup gehabt. Da ging es um Online-Lernsysteme und wie man sozusagen digital auch Sachen beibringen kann. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Es wurde komplett abgewehrt. Und es gibt doch, glaube ich, zahlreiche Systeme in dem Bereich. Das Problem ist nur, wenn es vorher nicht implementiert ist, dann wird es dann auch keiner nutzen, weil es einfach zu starr ist, das ganze System wahrscheinlich.
Ganz genau. Also es fällt auch diese ganze Lernkurve, damit umzugehen dann. Und man sieht das hier in Baden-Württemberg bei uns, war der geistreichste Kommentar von dem Landesdatenschutzbeauftragten, der quasi davor vor Videoconferencing generell gewarnt hat, dann aus Datenschutzgründen. Ja. Also ich glaube, das ist das Ding, das eigentlich, wo mittlerweile über 2 Milliarden Menschen auf der Welt Facebook und WhatsApp nutzen, was die größten Datenschleudern per se sind, dann wo die Datenschützer null bewirkt haben, dann, also da gäbe es wirklich andere Punkte da anzusetzen. Um auf deine Kernfrage auch nochmal zurückzukommen, Tech Rally dort, diese Tech Rally sehen wir ja im Moment ganz stark ausgeprägt an der Börse, die Nasdaq auch auf einem All-Time-High dort. Wie immer antizipiert, die Börse nimmt vieles vorweg dort. Und die Börse ist immer ein Spiegelbild, sage ich mal, der euphorischen oder depressiven Situation. Die haben ja die letzten 8-10 Wochen ja sehr gut gesehen, von manisch-depressiv bis jetzt wieder manisch-euphorisch. Dann, es muss natürlich in der Folge geliefert werden, es muss nachgeliefert werden. Was ich so ein Stück weit generell bedenklich finde, ist, dann man sieht es an dieser Corona-App und eben auch an der Schule, dann wie du das gerade von diesem Startup beschrieben hast, weil wir so gerade in Deutschland so ja negativ eingestellt sind gegenüber diesen Neueren und auch negativ eingestellt sind damit auch gegenüber lokalen Anbietern, ist es natürlich dann ein sozusagen eine tolle Umgebung für die großen Anbieter wie Google und Apple, wie man schon in der Corona-App gesehen hat. Das dürfte sich bei vielen Dingen wie medizinische Anwendungen im Digitalbereich als auch im schulischen Bereich, wo ja Google und Apple in den USA schon stark sind. Man darf nicht vergessen, Apple war historisch immer im Lernen, Education ein sehr starker Anbieter, dass das eigentlich das Feld für diese Großen bereitet ist. Also wir bereiten eigentlich durch unsere superkritische Haltung damit das Feld in idealer Voraussetzung für diese Großunternehmen dann aus, was denen dann natürlich weiterhin noch mehr Umsatz und noch mehr Erträge generiert.
Ja, das ist tatsächlich interessant, dass du das ansprichst. Würdest du tatsächlich sogar sagen, das ganze Thema Datenschutz ist so ein bisschen so ein Blocker in Deutschland, der tatsächlich dafür sorgt, dass wir teilweise sogar schon stark hinterherhinken in dem Bereich?
Ja, ich glaube, dass das mit dem Datenschutz häufig eine ziemlich obskure Diskussion ist, eben weil so viele Leute, ich glaube, beispielsweise die Google-Suchmaschine hat die höchsten Zuspruchswerte von Marktanteilen in Deutschland. Also in den USA ist das gleichmäßiger verteilt auf andere Anbieter. Mhm. In Deutschland gibt es auch extrem hohe Nutzung von WhatsApp und Facebook dann. Und gleichzeitig ist da gegen diesen Art von Anwendungen ist man sehr offen gegenüber. Aber sonst grundsätzlich, wenn es um lokale Anwendungen und wenn es eigentlich auch um die eigenen Arbeitsplätze geht, um mit den Daten etwas anzufangen, gerade im medizinischen Bereich, auch im industriellen Bereich oder im schulischen Bereich, ist man da extrem super kritisch. Und das ist eine Haltung, das ist so, wie wenn ich für Klimaschutz bin und fahre eben SUV, esse viel Fleisch und schaue viel Netflix. Das passt für mich dann auch nicht zusammen dann. Ja, also da muss man schon jetzt eigentlich erwarten, dass man da ein bisschen ums Eck rum denkt dann.
Und kannst du selbst sagen, dass du schon irgendwo die Erfahrung gemacht hast oder dass du schon mitbekommen hast, dass sich das langsam auch ein bisschen auflöst? Oder denkst du, Corona wird da gar nichts dran auswirken und es wird einfach so weitergehen? Schon.
Also bleiben wir bei dem Thema jetzt, Stichwort, wir sagen Homeoffice. Ja. Im angelsächsischen Raum sagt man Remote Work dann einfach. Also flexibel zu arbeiten. Ich glaube, da bewegt sich sehr viel. Aus mehrerlei Gründen. Ein Grund ist der, dass auch die Firmenchefs oder Unternehmer jetzt auch sehen, leiden Angestellten, Mensch, das funktioniert ja wirklich, die Leute arbeiten was. Also diese Kontrollhaltung, die ja in Deutschland stark ausgeprägt ist und immer diese Haltung, man kann nur Arbeit erbringen, wenn man irgendwo hinfährt in ein Büro und da reinpendelt, rauspendelt. Das ist eine Situation, die ich schon seit meinem Berufsleben, seit über 20 Jahren für vollkommen obskur halte, gegen die ich mich auch immer verwehrt habe oder das als wirklich als Schwachsinn angesehen habe, um es mal drastisch auszudrücken, weil Ich habe vor 25 Jahren meine Diplomarbeit zu dem Thema eigentlich schon geschrieben. Aktieninformationssysteme in einer telekooperativen Arbeitsumgebung, wo das nicht nur auch als Software umgesetzt wurde und man jetzt sieht, wie lange es doch dieses Beharrungsvermögen gedauert hat, um da ein Umdenken hinzubekommen. Das sehe ich jetzt, glaube ich, das ist ein nachhaltiger Shift. Ein weiterer Shift ist der, sieht man jetzt schon in Umfragen auch von größeren Unternehmen, auch DAX-Unternehmen, dass man ganz stark an das Thema Reisebudget rangeht. Und das Reisebudget ist, das bisherige ist für mich der Steinbruch für IT-Investitionen, um die IT fit zu machen. Weil man jetzt gesehen hat, bei den Politikern sieht man das, sie können billionenschwere Rettungspakete jetzt über Videoconferencing beschließen, waren immer Superspreader beim Thema CO2, beim Reisen. Und auch viele Führungskräfte, die durch die Welt gechattet sind, dann für ein Meeting, auch das zeigt sich, ist nicht zwingend notwendig. Also die Welt geht weiter, die Firmen machen auch nach wie vor Abschlüsse dann und es ist scheinbar, geht auch ohne dann. Vielleicht ist das jetzt sozusagen eine Form, wo man sich jetzt auch wieder besinnt dann auch und die Besinnung kann auch Produktivität bedeuten dann einfach und Fokussierung dann aufs Wesentliche und als Nebeneffekt tut es den Menschen gut, wenn sie weniger reisen müssen dann wegen ihrer Psyche vielleicht auch nur zweimal in der Woche ins Büro fahren. Also man muss ja nicht immer trennen, entweder oder, sondern die Mischung macht. Die Städte werden sich verändern dadurch, weniger Büros, damit auch mehr Wohnraum in den besten Lagen geschaffen, wenn es auch nicht jedem Immobilieninvestor so erfreut, weil er über die Büroimmobilien dann mehr erzielen kann als über Wohnimmobilien. Und das Thema Umwelt natürlich auch. Man hat ja jetzt gesehen in der Corona-Krise, Der wichtigste Effekt für die Reduzierung von CO2 war der Straßenverkehr, das ist der Straßenverkehr. Und wenn man den, dann ist es für mich weniger eine Diskussion, ob Verbrenner oder Elektroauto. Ich denke einfach, es wird zu viel gefahren. Und wenn man weniger fährt, dann spart man automatisch Energie ein. Und das wäre ein positiver Nebeneffekt. Und ich glaube schon, dass da viele Dinge davon bleiben werden.
Mhm. Das heißt, du siehst tatsächlich da einen großen Shift, der sich dann tatsächlich auch auf Reisebranche und so weiter auswirken kann.
Definitiv nachhaltig insbesondere Geschäftsreisen. Denk daran, dass die Geschäftsreisenden, gerade die Flugreisenden, die Billigflieger subventionieren, ja, durch die Mischkalkulation. Und da das wegfällt in der Zukunft oder vieles davon wegfällt, werden auch für den Otto Normalverbraucher Flüge teurer. Das mag man jetzt als in Anführungszeichen unsozial sehen, aber ob 20 Euro nach Mallorca oder 5 Euro jetzt unbedingt sozial oder umweltfreundlich sind, sei auch dahingestellt. Die Flieger müssen damit klarkommen, nicht jeden Sitz zu belegen, am Flughafen selber auch dann mit der Abfertigung und so. Also es wird schon viele Konsequenzen haben dort, die dazu führen, möglicherweise, dass man sich auch beim Reisen vielleicht fokussiert und sagt, ja, statt 5-mal im Jahr in Urlaub fliegen, jetzt nur noch 2-mal im Jahr. Und vielleicht ist das dann auch irgendwo bewusster. Und was ich als großen Effekt sehe, das Thema Augmented Virtual Reality, dass man also bestimmte Ziele, also letztes Jahr, das war ja sozusagen ein Peak Point, vielleicht war das auch so ein wichtiger Schlüsselpunkt, dass sich auf dem Himalaya dann die Leute drängeln. Ja, hat nur noch gefehlt, dass es dort ein Schnellrestaurant gibt und irgendwie eine Eisdiele dann auch noch. Ja,
kommt noch.
Dann und jede Menge Plastikmüll, den man dann entsorgen muss. Also das hat schon Extreme dort getrieben, wo man dann zukünftig vielleicht sagen kann, naja, solche Dinge kann ich ja virtuell erleben von zu Hause aus. Und kann virtuell reisen. Ich glaube, dieses Thema virtuelle Reisen und Sehenswürdigkeiten besichtigen, das könnte ich mir vorstellen, wenn es da die richtigen Medien zukünftig gibt und die richtigen Umgebungen, die großen arbeiten ja daran, könnte das schon ein Riesenmarkt werden.
Ich fand auch interessant, dass du diesen Misstrauenspunkt angesprochen hast.
Beim Homeoffice, wir haben da jetzt eine aktuelle Umfrage bei uns auch durchgeführt, da wird es jetzt auch dem nächsten Bericht zu geben.
Tatsächlich ist bei uns jetzt rausgekommen, dass die Arbeitnehmer tatsächlich davon ausgehen, dass die Arbeitgeber nicht vertrauen, aber die Arbeitgeber auf der anderen Seite sagen mittlerweile schon mehrheitlich, dass sie vertrauen. Das heißt, es ist tatsächlich noch nicht mal vom Arbeitgeber, sondern auch die Arbeitnehmer haben wahrscheinlich häufig Angst, überhaupt zu fragen, weil sie davon ausgehen, dass der Chef das wahrscheinlich eh Nein sagt oder dass er ihnen misstrauen wird.
Ja, absolut. Also da, das haben ja zahlreiche Führungskräfte in Unternehmen also auch schon bestätigt, dass sie davor da sehr kritisch waren. Sieht man auch in Kommentaren dann von Großunternehmen aus dem DAX, die das da so gesehen haben. Und jetzt auf einmal sieht man, dass das eben da sehr gut funktioniert und gut vorankommt dann, ja.
Musst du rangehen, wenn vielleicht ist wichtig?
Ja, da müsste ich vielleicht kurz rangehen, ganz kurz, dann würde ich ganz kurz stumm.
Ich, genau. Dann starte ich die Aufnahme wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Oder beziehungsweise können wir eigentlich auch zur nächsten Frage.
Genau, genau, von Misstrauen geredet. Genau. Dort hatte ich, genau. Dann soweit auch, oder ja. Außer du willst nochmal aufnehmen, den Take. Da, den.
Wenn du noch was dazu hast, dann gerne. Weil ich glaube, dass das echt ein großer Punkt ist hier, dass diese Angst, was ja auch wieder beim Datenschutz mit reinspielt und so weiter, die dann vom Fortschritt abhält. Und wie wir später dann ja auch noch, wo wir noch drüber reden werden, ist der Fortschritt immer wichtiger, die Innovation. Und diese Punkte, diese Angst vom, sage ich jetzt mal, Daten hält oftmals ja eher davon ab, große Schritte voranzukommen. Und diese großen Schritte, habe ich manchmal das Gefühl, die fehlen in Deutschland eher. Gerade gibt es auch wieder große Debatten im Bereich Automobil, dass da einfach viel nicht gemacht wurde, dass da viel teilweise sich auf Lorbeeren ausgeruht wurde. Teilweise aber auch einfach eher eine Angst davor da war, vor großen Schritten, großen Veränderungen, die dann in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in anderen Ländern wie den USA mit Tesla, dann vollzogen wurden. Und mittlerweile hinkt man gefühlt meilenweit hinterher.
Ja, absolut. Aber Veränderungen kann es immer nur, da gibt es immer nur, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Das ist einfach so. Dann Veränderungen, das fällt jedem ja schwer. Täglich irgendwie, auch am Jahreswechsel irgendwie, wenn man sich irgendwas vornimmt, dann das neue Jahr, funktionieren das ja vielleicht ein paar Tage und dann gleitet man wieder zurück. Also ist es extrem schwierig, zu einer dauerhaften Veränderung dann da zu kommen. Ich denke, dass jetzt diese 18 Wochen jetzt unter dieser Konstellation, die haben jetzt schon zu einer in vielen Bereichen zu einer starken Veränderung geführt dann. Und beim Thema Arbeiten glaube ich, dass es eben für viele natürlich schon wichtig ist, dass sie so einen Rahmen, so eine Struktur haben, wo sie jeden Tag wissen, das ist mein Arbeitsplatz, da fahre ich hin, das sind meine Kollegen, das ist meine Umgebung. Dann manche brauchen diese Struktur. Ich bin ein großer Feind von Strukturen. Ich finde Strukturen was Furchtbares. Also nicht frei zu sein und Dinge wie Kantine oder so finde ich ganz furchtbar dann. Aber viele finden das dann wiederum toll und als Karrieregeber, wenn sie mit dem essen gehen und dann wird da getuschelt und dort gemauschelt und hin und her dann. Also vielleicht ist es jetzt so, ist diese Form, wir kennen das ja sonst aus der Ausbildung oder vom Studium, wo wir ja gewissermaßen auch frei sind, wo wir unseren Tag dann auch planen müssen, dann selber zu lernen, auch als Schüler dann. Eigentlich unfrei sind wir erst durch das oder sind viele durch das, dass sie Arbeitnehmer sind und Angestellte und in dieses Korsett reinkommen. Vielleicht tut es auch allen Beteiligten gut, mal aus diesem Korsett jetzt rauszukommen. Und das kann durchaus die Kreativität fördern. Ich habe das am eigenen Leibe, du kommst ja aus Berlin dort und ich habe eine Berliner Zeitung im Abo, also ich darf es vielleicht nennen, die Welt und Welt am Sonntag an der Stelle. So viel Schleichwerbung sei erlaubt und ich muss sagen, die Kollegen dort sind dort direkt in der Corona-Krise auf ein quasi Homeoffice umgestiegen, produzieren die komplette Zeitung remote und ich persönlich habe als Leser eigentlich festgestellt, dass die Zeitung, die Artikel dadurch besser geworden ist. Vielleicht liegt es daran, weil die Leute jetzt nicht mehr in so einem Newsroom dann da arbeiten, wo sie ständig zugedröhnt werden. Meiner Meinung nach sind die Geschichten reflexiver, hintergründiger, besser geworden. Das ist so mein Eindruck. Also die Qualität, was da produziert wird, leidet darunter nicht. Ich glaube eher sogar, dass sie dass sie also nicht nur produktiver, sondern auch qualitativ hochstehender, was dabei rauskommt.
Denkst du auch, dass das tatsächlich ein langfristiger Trend sein kann? Weil was ich jetzt oft gehört habe, ist, es war ja mal ganz schön, von zu Hause zu arbeiten, aber ganz viele sagen, auf Dauer eher schwierig.
Ja, das ist wieder so typisch deutsch, dann zu sagen, entweder oder, nur so oder so. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass es diese Freiheit und diese Möglichkeiten gibt, dass man sich auch nicht mehr entschuldigen muss dafür, sondern dass es quasi the new normal ist dann. Ja. Dann es gibt ja das ein oder andere Wirtschaftsmagazin, das inzwischen die Führungskräfte zu Hause ablichtet, wie sie jetzt zu Hause vom Homeoffice arbeiten und sieht durchaus gut aus. Also ich denke, dass es da die Mischung einfach macht und mehr Flexibilität bietet. Ich nenne da ein Beispiel, was jetzt nicht zwingend repräsentativ ist, weil es A, tech-bezogen ist und B, dann auch noch quasi im Kommunikationsbereich. Also die beiden CEOs von Cisco und von Qualcomm, was ja die einen stellen Videoconferencing-Software, Netzwerktechnologie her, die anderen die Chips dann auch für die Handys, Smartphones und 5G dort. Bei denen arbeiten eigentlich 95% der Mitarbeiter remote. Und sie sagen, zukünftig wollen sie es ihren Mitarbeitern so ermöglichen, zu sagen, sie gehen davon aus, dass es so ein Drittel, Drittel, Drittel geben wird. Ein Drittel, die zu Hause bleiben, ein Drittel, die immer ins Office kommen und ein Drittel, die so gemischt unterwegs sind. Und zukünftig werden sie jedem Mitarbeiter quasi diese Flexibilität bieten, wie er das haben möchte. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich da dann zukünftig nicht mehr rechtfertigen muss, sondern dass es diese Varianten gibt. Und ich sag mal, wenn wir ein Drittel weniger Straßenverkehr hätten, ein Drittel weniger Pendler, dann wäre, glaube ich, in Summe schon viel gewonnen.
So blöd es dann klingt, muss man dann ja fast schon sagen, hoffen wir mal, dass die Corona-Zeit lang genug war, dass sich die Leute daran gewöhnt haben und es tatsächlich auch ein langfristiger Trend wird in diesem Bereich.
Absolut, also es braucht da eben für die Angewöhnung, braucht es dann eben auch einen gewissen Zeitraum und man sieht es ja auch nach wie vor, dass quasi Büroworker doch sehr stark von zu Hause aus arbeiten und dass sich auch da wieder, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, mit der Zeit dort dann darauf einstellt, auch wenn es, wie gesagt, nicht für jeden dann etwas ist, dann der damit klarkommt. Und auch vielleicht nicht die Voraussetzungen hat, räumlicher Natur und solche Dinge, dann gehört er auch dazu.
Und wenn dann die technischen Möglichkeiten gegeben sind und das dann auch noch erlaubt ist, dann kann man halt Trend sprechen, genau.
Genau.
Kommen wir zur nächsten Frage. Denkst du, dass harter Cut sozusagen hin zum Aktienmarkt auch, sind bei den aktuellen Kursen der Lockdown und die wirtschaftlichen Auswirkungen schon eingepreist? Beispiel hierzu, ein Fußballspieler, der sich verletzt, der aber eigentlich ein super starker Spieler ist, ist ins Bodenlose, obwohl er ein starker Spieler ist und sich nur zeitweise verletzt hat. Er erholt sich langsam wieder, Marktwert steigt wieder und der Spieler wird zu einer hohen Wahrscheinlichkeit zumindest mit einem gewissen Restrisiko wieder bei alter Stärke sein. Also würdest du sagen, das ist alles jetzt schon eingepreist? Gerade gibt es ja auch eine riesen Rallye wieder nach oben, die ja vielleicht sogar darauf hindeutet, dass es eingepreist war und jetzt schon wieder eingepreist ist, dass alles wieder gesund ist?
Also sehr, sehr schwierige Frage. Es gilt ja dieses Motto, don't fight the Fed oder also kämpfe nicht gegen die Nationalbanken dort. Was viele Anleger jetzt gesehen haben, es sind diese billionenschwere Programme, die aufgelegt worden sind, wo Geld gedruckt wird, ja ohne Ende. Und vieles dieser Gelder fließt direkt in den Aktienmarkt. Ich hatte am Wochenende gelesen, als Beispiel in den USA drüben, lässt sich aber bei uns genauso zeigen, Robin Hood, ein großer Discount-Broker inzwischen mit 10 Millionen Kunden. Viele der Neukunden und die Aktientrades, die durchgeführt wurden, wurden mit Geld durchgeführt aus den staatlichen Programmen, die es gibt, weil viele Leute das Geld gar nicht brauchen, aber sie bekommen es dann einfach. Und da sie sonst keine Verwendung in der momentanen Zeit haben, ist jetzt quasi für viele, da es auch keine Sportveranstaltung, keine Sportwetten gibt, dann quasi irgendwo der Aktienmarkt so ein Ausgleichsventil. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich dort, wenn solche Player eigentlich jetzt an die Börse kommen und quasi mit, sagen wir mal, mit fast, können wir sagen, geliehenem Geld da zocken, dann und wieder die Kurse nach oben treiben. Man sieht so ein bisschen, dass die Profis eher daneben liegen, eher vorsichtig sind. Warren Buffett hat den höchsten Cashbestand aller Zeiten. Andere Hedgefondsmanager haben das genauso gesehen. Viele sind da auf dem komplett falschen Fuß irgendwo erwischt worden von dieser neuen Rallye dann. Und sozusagen, wenn man jetzt die Börse anguckt, ist alles wieder im Lot. Also ist das Thema quasi durch dort. Das halte ich schon für sehr, sehr optimistisch dort und für sehr, also das ist ja mehr als ein V-Form. Ja. Das ging ja quasi wieder senkrecht nach oben. Also V ist da gewissermaßen noch stark untertrieben. Also es ist aber wie immer so, die Börse ist ein Vorläufer und wie schon der Lehrmeister eigentlich von Warren Buffett, der Benjamin Graham, geschrieben hat, der Aktienanleger ist entweder manisch-depressiv oder ist manisch-euphorisch dann. Wer Phasen wie 2000 bis 2003 mitgemacht hat, als 3 Jahre nur nach unten ging, für den kommt es jetzt eher so gerade aktuell so an der Börse vor wie ein Kindergeburtstag da, dass das ja so schnell ausgebügelt ist dann. Also klar, durch Hintergrund von dem Ganzen ist, die Leute denken, die Notenbanken stehen jetzt immer gerade, die drucken da auch weiterhin Geld ohne Ende und du brauchst quasi keine, in der Sprache, keine Put-Optionsscheine, also keine Risikoabsicherung nach unten mehr kaufen. Und Zinsen gibt es auch keine mehr. Das heißt, immer mehr Leute werden quasi an die Börse in Anführungszeichen gedrängt in den Markt. Dann, ob schon sie vielleicht nicht die Ausbildung haben, so nach dem Motto, es schwimmt ja jeder, springt jeder ins Wasser, könnte ich auch mal reinschwimmen. Schwimmen kann ich eigentlich nicht, aber ich probiere es einfach mal. Und das ist schon eine gewisse gefährliche Entwicklung. Und so richtig erklären, muss ich sagen, kann ich es mir jetzt im Moment auch nicht wirklich, die Marktentwicklung. Mhm. Aber es scheint im Moment so, es vergeht kein Tag, an die Börse nicht hochgeht. Man sieht fast keine Korrekturen, weil einfach zu viel Geld im Moment im Umlauf ist dann.
Heißt, es ist tatsächlich so ein bisschen losgelöst, der Aktienmarkt von der tatsächlichen Politik hat dafür gesorgt, dass es sich losgelöst hat. Oder würdest du dem zustimmen?
Es ist losgelöst, man muss aber auch differenzieren. Wieder, was ich vorher am Anfang sagte, wenn man sich jetzt auf die wirklich großen börsennotierten Unternehmen, wenn man die anschaut, dann haben die, können die aus dieser Corona-Krise wiederum als Gewinner hervorgehen, weil sie stabile Bilanzen haben, stabile Geschäftsmodelle, auch genug Cash. Apple gestern wieder auf einem Allzeithoch überhaupt dann, obwohl man sich schon die Frage stellen kann, ob jetzt in Corona-Zeiten sich jeder ein teures neues Handy kaufen kann. Aber scheinbar funktioniert das, geht es irgendwie trotzdem. Mhm. Und gerade die Tech-Konzerne haben in den letzten Wochen wieder gezeigt, dass sie das ein oder andere Unternehmen, Startup dann wieder übernehmen und sich jetzt eben auch wieder ganz neue Geschäftsfelder erschließen können. Also man muss differenzieren. Auf der einen Seite gibt es diese großen Unternehmen, die grundsolide dastehen, die auch Geschäftsmodelle haben, die außerhalb von dem Corona-Einfluss liegen, wenn es nicht gerade die Reisebranche ist dann oder die Automobilbranche. Dann. Und es gibt auf der anderen Seite dann quasi mittelständische Unternehmen dann und Selbstständige dann, die davon stärker betroffen sind, muss man ganz klar sagen. Aber Selbstständige beispielsweise haben auch keine Lobby, national, weder national noch international bei Politikern. Die fallen einfach da durch den Rost und das interessiert dann auch niemand. Also im Moment kann man klar, oder würde ich klar sagen, die Börse spiegelt nicht die Realsituation dar dann, aber muss man immer sagen, was ist die Realsituation, wenn die Leute dann staatliche Unterstützung bekommen und es dann postwendend in den Aktienmarkt stecken, dann kann es ihnen also nicht so schlecht gehen dann generell, also ja, schwierig zu sagen.
Hier finde ich es auch tatsächlich super interessant. Mittlerweile haben mich sogar schon Freunde angesprochen, die tatsächlich vorher nicht 1 Euro in den Aktienmarkt gesetzt haben, die jetzt mit deutlich größeren Beträgen beteiligt sind. Und an der Stelle auch. Und das kann tatsächlich gefährlich enden. Weil man fängt damit an, sieht, es hat Erfolg, packt immer mehr rein, nimmt aber tatsächlich an einer sehr, sage ich jetzt mal, oder so getauften, meist gehassten Rallye aller Zeiten teil.
Ja, genau. Genau. Also ich habe gestern einem Freund erklärt, der so Hintergrund maschinelles Lernen hat, der und so, der jetzt auch, wir hatten das erste Gespräch eigentlich im Februar dazu geführt, auch zum Thema Anlagen und so, dass er sagt, er möchte da rangehen dann und hat dann im März da quasi losgelegt dort dann. Und ich habe ihm gesagt, er hat jetzt zahlreiche Fehler auch gemacht oder verstanden. Dann habe ich ihm gesagt, das Thema Investieren ist ein Lifelong Learning. Also man hat da nie ausgelernt und man verbessert sich aber oder hoffentlich mit den Jahren. Also es ist, wenn man die Lernkurve, wenn man kritisch auf seine Fehler schaut. Und es ist so ein bisschen so wie beim Vergleich, das immer, das sagt auch Warren Buffett, das ist auch meine Methodik dabei. Der Gewinn liegt jetzt nicht unbedingt an den reinen Gewinnern, sondern der Gewinn liegt daran, dass du Verluste minimierst. Das ist so wie beim Fußball. Die Italiener haben mal den Begriff Catenaccio geprägt dort. Vereinfacht gesprochen, hinten stehen 10 Mann, die halten dicht, also das zu null. Und vorne hilft uns der liebe Gott und ein Tor machen wir dann immer. Mhm. So, das war Minimalismus pur und damit waren die sehr oder immer sehr erfolgreich dann. Also und das ist so ein bisschen, dieses Catenaccio ist so ein Punkt, man kann viele Fußballspiele oder im Sport auch nicht gewinnen, wenn man nur offensiv spielt. Dann spielt man, liefert man tolle Spiele ab, aber am Ende bleibt nichts hängen. Dann also erfolgsergebnisorientiert zu spielen. Otto Rehhagel sprach früher mal von der kontrollierten Offensive.
Ja.
Ist damit dann erstmals damals in den 80ern mit Werder Bremen deutscher Meister geworden. Und das ist so etwas, was Anleger, was extrem schwierig ist. Ich habe dem gestern auch gesagt, das ist das Schwierigste überhaupt, weil bei den Leuten dann sozusagen die Euphorie durchgeht. Dann und die Amerikaner haben dafür den Ausdruck Exuberance dann, also die, dass man sich da abhebt davon, von der wie ein Raumfahrer dann quasi schwebt. Das ist extrem gefährlich da an der Stelle. Deshalb sagt ja auch Warren Buffett, kauf Aktien, wenn andere betrübt sind, verkauf Aktien, wenn andere beglückt sind, dann mehr oder weniger.
Ja. Und wenn man es dann mit der kurzfristigen Brille anschaut, dann denkt man, Gott im Himmel, was hat er da gemacht? Die Airline-Aktien am Boden verkauft. Jetzt sind die ja teilweise um 30-40% schon wieder gestiegen. Man geht davon aus, er hat da einen Fehler gemacht. Aber wenn man sich dann wieder das Gesamte anguckt, wird er am Ende als Gewinner dastehen.
Möglicherweise, aber das zeigt auch da, dass Leute, die sagen wir mal, rein mit Anlagen, es gibt ja nicht so viele, die rein mit Anlagen zum Milliardär werden, dann dass auch solche dann Fehler machen oder die Situation dann vielleicht anders einschätzen dann. Ja. Er hat eine wichtige Aussage getroffen, jetzt gerade im Zusammenhang mit den Airlines eigentlich, weil er gesagt, ja, früher wäre ich vielleicht da noch eine Zeit lang drin geblieben oder hätte dem länger zugeschaut. Heute bin ich sehr konsequent, weil er irgendwo wirtschaftlich diese Form gesehen hat, dass Airlines in der Zukunft nicht mehr so wichtig sind. Also er hat diesen Shift, was wir jetzt besprochen haben mit Digitalisierung, weniger Reisen, hat er bei sich gedanklich gemacht und gesagt, musste zusagen, dass Buffett früher nie ein Freund von Airlines war. Also wenn man die alten Berichte liest, hat er immer davor gewarnt, dann kann man das Geld gleich einen Schornstein hoch verqualmen lassen oder hochrauchen lassen. Warum er dort vor ein paar Jahren wieder in Airlines investiert hat, dann und so massiv, das ist definitiv sein Geheimnis. Hat sie mir auch nicht wirklich erschlossen und ich glaube, er hat es als jetzt auch diese Lektion, also manche Anleger brauchen dann wiederum eine zweite Lektion, um sie dann endgültig zu lernen, ist manchmal notwendig. Ja.
Auch ein Warren Buffett hat noch nicht ausgelernt.
Absolut und das, wer dabei sagt, er hat sein System gefunden, für immer gefunden, da kann ich definitiv sagen, der ist auf dem Holzweg dort dann, weil es erfordert ein wirklich langfristig, dass du immer sehr, sehr devot bist eigentlich und niemals dich selbst überschätzt dort. Ich habe die Phasen mitgemacht, Jahr 2000 und davor, wo man dachte, es geht nur noch nach oben dann und alles easy going und so weiter. Dafür war es mir jetzt auch, sag mal, die letzten Monate die Geschichte zu glatt jetzt, wie sie abgelaufen ist dann. Also so von dem her ist es immer gut, Pulver trocken zu halten. Ja. Was ich gut finde grundsätzlich ist, dass jetzt eine jüngere Generation heranwächst, die jetzt dieses quasi dieses Risiko als Chance sieht. Also man darf es jetzt auch nicht komplett negieren. Grundsätzlich positiv, dass die Leute jetzt erkannt haben, viele Junge dann, Mensch, der Markt war mir davor zu teuer, das ist jetzt runtergekracht und jetzt habe ich eine gute Situation zum Einsteigen. Wer jetzt jünger ist und war, für den waren das jetzt auch wirklich gute Phasen, egal ob es nochmal eine Korrektur gibt, wie auch immer. Aber in jedem Fall ist es ein antizyklisches Verhalten, das also grundsätzlich positiv zu bewerten ist dort, muss ich sagen.
Okay, dann zur nächsten Frage. Kann man den Aktienmarkt bzw. die Wirtschaft überhaupt noch als eins sehen oder hat nicht längst eine Spaltung in zwei Welten, On- und Offline bzw. Tech und Nicht-Tech, stattgefunden? Eine Info dazu, der S&P, das heißt die wichtigsten 500 Unternehmen in den USA, haben sich ja in den letzten Monaten massiv erholt. Dem vorausgegangen war eine Tech-Rally, in der im Endeffekt nur 5 von 500 Unternehmen, also Google, Facebook, Amazon und Co., dafür gesorgt haben, dass sich der S&P so stark erholt hat. Mittlerweile ziehen die Kernbranchen wie Energie, Banken und so weiter nach. Aber ist nicht tatsächlich zu beobachten, dass da eine Spaltung sage ich jetzt mal den Kernbereichen, dem Value-Investment in dem Moment, wenn man es auf den Aktienmarkt beziehen will, und dem Tech-Investment, den Tech-Unternehmen?
Absolut, also du hast es richtig beschrieben. Ich würde das klar sagen, dass die Unternehmen, die so diese großen Gorillas sind und börsennotiert sind, dort, dass das eine andere Welt ist, dort einfach. Und als jetzt die normale Unternehmenswelt eines Mittelständlers, der hat jetzt, vielleicht wenn er jetzt Automobilzulieferer ist, im Moment ganz andere Sorgen, dass er 60-70% der Mitarbeiter in Kurzarbeit hat, dann möglicherweise. Also das sind wirklich zwei Paar Stiefel. Und die nochmal ein extra Paar Stiefel sind dann die großen dominierenden Tech-Unternehmen dann. Wenn man bedenkt, jetzt eine Microsoft, eine Alphabet oder eine Apple haben über 100 Milliarden Dollar Cash auf der Hand, auf ihren Konten, wissen manchmal auch nicht, wohin mit dem Geld. Und 50-60% der Amerikaner haben nicht mehr als $500 auf der Hand. Die können sich nicht mal eine neue Waschmaschine kaufen, wenn die kaputt geht. Also das zeigt so diese Divergenz. Ich frage mich immer dabei, also reflektiere das durchaus kritisch, diese Unternehmen verkaufen ja immer noch an Menschen. Ja? Sie verkaufen ja nicht an Roboter oder an virtuelle, dann wäre es das Perpetuum mobile, wenn sie dann quasi sich die Menschen dann selber oder diese virtuellen Geister noch selber erschaffen, die ihre Produkte lieben dann. Dann hätten wir wirklich das Self-Fulfilling. Also es braucht noch Menschen. Und die Frage ist, wenn es den Menschen eigentlich finanziell eher dreckig geht und einer großen Mehrheit dann, die quasi davon nicht partizipieren, dann ist auch irgendwann mal Ende Gelände, dann, wo die Unternehmen dann hin expandieren können. Aber scheinbar geht es trotzdem im Moment noch nahtlos weiter. Die Weltbevölkerung wächst ja auch und die Digitalkonzerne drängen in immer mehr Bereiche ein. Und man sieht es ganz deutlich. Früher gab es so einen Informationsvorsprung der Investoren bei bestimmten Geschäftsmodellen und Unternehmen, hinsichtlich der Margen und so weiter, dass man dadurch das ein oder andere Schnäppchen vielleicht machen konnte, so wie Warren Buffett dann in mancher Situation, wie bei Coca-Cola mal und so, oder bei Disney mal. Also diese Gelegenheiten sind da seltenst geworden, weil inzwischen sich das viele Geld dann auch auf wenige Unternehmen konzentriert dann, wo jeder sagt, das sind sozusagen, wie die Amis sagen, die Safe Havens, also wo man das Geld sicher hinbringen kann. Das ist so wie im Immobilienmarkt dann. Niemand hätte jetzt vor 20 Jahren viel in den Berliner Wohnimmobilienmarkt investiert. Heute werden da Preise aufgerufen, die bar jeglicher Logik möglicherweise sind, aber trotzdem werden die Preise bezahlt, weil es irgendwo hip ist und weil es eben auch geschrieben wird. Und dann wird viel Copy-Paste gemacht, wird gesagt, Berlin ist jetzt wieder hip dann und du musst da was haben dann. Und dann wird es wieder kolportiert und dann erfährt es auch der Letzte im letzten Winkel, wo dann meint, er müsste sich überlegen, in Berlin eine Wohnung zu kaufen.
Ja. Ja. Bis dann die Schere irgendwann so weit auseinander ist, dass man dann sagt, oh, jetzt wird es mir da aber doch zu teuer und ich will, ich gehe ein bisschen mehr Risiko ein, jetzt auch auf Aktien zum Beispiel. eine Amazon oder eine Alphabet ist mir zu teuer und ich glaube nicht, dass da noch die Wachstumschancen da sind. Ich setze eher auf kleinere Unternehmen, wo ich denke, dass die, weiß ich, wenn die Leute tatsächlich auf absolute Aktienkurse gucken und sagen, oh, da kostet die Aktie 10 Euro, da kann ich mir 100 Stück von kaufen und da ist noch so viel Platz nach oben und die Amazon kostet fast 2.000 Euro, weiß ich nicht, ob da noch so viel Wachstumspotenzial da ist, was an der Stelle aber das falsche Denken ist.
Absolut, ist ja aber ein spannender Punkt, ein psychologisch wichtiger Punkt dann, dass man denkt, man bekommt für wenig Geld mehr dann eben. Und das zeigt sich gerade bei diesen sozusagen 0-Euro-Brokern oder günstigst-Broker dann. Also Robin Hood ist auch wieder ein gutes Beispiel, dass sie gesehen haben jetzt in der Corona-Krise, dass viele Aktien so im Bereich 1 bis 4 Dollar, was durchaus als Penny-Stocks dann läuft, was so unter 10 Dollar ist, dass da sehr viel getradet wird dann. Weil die Gebühren dann auch niedrig sind dann. Und da denken viele, naja, was günstig ist, kann ja wieder deutlich steigen, kann aber auch passieren, dass es dann ganz weit runterkracht dort. Also da ist man nicht dagegen gefeit. Und Robin Hood bietet zum Beispiel jetzt auch an, dass man dann gestückelt Amazon-Aktien kaufen kann. Ja. Dann also auch hier dann einfach das Trading-Volumen dann wieder anzuheizen. Ja,
tatsächlich super interessant. Dann zur nächsten These, und zwar 4.0 und höhere Produktivität bei deutlich weniger Humankapitaleinsatz. Diese Entwicklung wurde von Corona jetzt nur massiv beschleunigt und ein Großteil der weggefallenen Arbeitsplätze wird nicht mehr wiederkommen. Aktuell ist ja auch ein sehr starker Anstieg der Arbeitslosigkeit, vor allem in den USA zu beobachten, ca. 40 Millionen aktuell. Eine Erholung, vor allem im Gastrobereich, hat jetzt schon eingesetzt. Siehst du, dass sich diese Zahlen wieder komplett erholen? Bereich nicht eher für deutlich weniger Nachfrage nach Arbeitspersonal?
Also gewisse Dinge werden sich nachhaltig in andere Bereiche verschieben. Stichwort sowas wie Essenslieferung dann werden dort eben auch wieder Jobs geschaffen. Ich sag mal, der Kellner, der so quasi serviert hat an den Tisch, der fährt dann nachher vielleicht bei euch in Berlin mit dem Roller dann und hat dort wieder einen Job, also können sich da in gewisser Weise ausgleichen. Also die Wirtschaft ist immer in Bewegung, jetzt in dem Fall etwas stärker durchgerüttelt dann, dass bestimmte Arbeitsplätze entstehen, bestimmte Bereiche wegfallen. Dann Amerika hat man jetzt gesehen, dass der Jobaufbau wieder relativ schnell stattfindet jetzt, ja, letzte Woche, wo die Zahlen bekannt gegeben worden sind, wie nachhaltig das sein wird. Das wird man sehen. Also es ist immer so, ja, abgebaut ist schneller als nachher wieder aufgebaut. Dann, ich glaube, dass es jetzt in Deutschland auch oder auch in anderen Ländern Europas, wo es inzwischen diese Kurzarbeiterregelung gilt, dann das durchaus quasi leichter zu handeln ist oder dass da weniger Fluktuation drin ist wie in USA dann. Aber nachhaltige Shifts, da ist Corona sicher ein Beschleuniger, wo es Shifts geben wird, in der Allokation von Personal dann. Also auch im industriellen Bereich, dass gewisse Dinge einfach stärker vorangetrieben werden, dann eben mehr datengetriebene Geschäftsmodelle, was ja auch grundsätzlich gut wäre.
Ja, tatsächlich würdest du also sagen, dass gerade Jobs im Bereich Low Income eher wegfallen werden.
Hängt wieder davon ab, was man, also bestimmte Dinge müssen nach wie vor manuell gemacht werden, was auch nicht zwingend Low Income ist, ob das jetzt im Bereich Gesundheitsdienste ist, im Bereich wie die Müllabfuhr dann und so, das sind Dinge, die hat jeder jetzt kennengelernt, die müssen funktionieren, die funktionieren auch dann und das sind jetzt auch nicht zwingend dann auch die ganz Low Income Einkommen bei Kellnerdiensten oder jetzt in der Gastronomie ist sicher, da gab es so in der Form noch nie, dass da so eine Bombe quasi, sage ich jetzt mal, da eingeschlagen ist. Dann, also auch da denke ich, wird es eine Normalisierung an der Stelle wird's geben dann, aber die großen Shifts so vielleicht weniger Reisen oder gezielteres Reisen, da hängt, denke ich, schon viel dran dann im Tourismus dann auch wieder, wo sich dann, denke ich, ändert. Aber genaue Zahlen da abzusehen, glaube ich, das hängt da sehr stark davon ab, wie lange oder wie das, der Drang ist ja wieder da. Man sieht es ja jetzt dann, dass die Öffnung der Außengrenzen und die Öffnung, also quasi Urlaub gehen, wichtiger ist wie Kita und Schule. Dann, das steht vorne dran. Also das ist dieser typische Drang dann auch wieder jetzt der Leute, das hat Vorrang. Ja. Dann, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist halt irgendwo ein menschlicher Drang. Wie mancher Philosoph schon gesagt hat dort, das ganze Übel der Menschheit hat damit begonnen, dass die Leute ihre geschlossenen Räume verlassen haben. Ja?
Okay.
Und ja. Also von Blaise Pascal stammt der überlieferte Satz, wohlgemerkt.
Du hattest gesagt, dass du zwei Fragen noch Zeit, oder?
Genau.
Ja, dann machen wir den makroökonomischen Teil noch voll. Perfekt. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar nochmal zur Spaltung zwischen Tech und Nicht-Tech. Experten vergleichen die aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft und am Aktienmarkt gern mit 2001, 2008 und sogar 1929. Sind diese Vergleiche überhaupt angebracht oder sind die aktuell stattfindenden Veränderungen nicht eine ganz andere Kategorie? Beziehungsweise wird es vielleicht wirklich zu einer starken Rezession oder sogar Depression kommen?
Also das Verrückte ist eigentlich, die Arbeitslosigkeit ist jetzt oder schneller auf das Niveau gekommen oder höher wie 1929 damals, also zumindest jetzt in den USA. Trotzdem, natürlich, wir sehen ja jetzt die Ausläufer mit diesen ganzen Unruhen dort, die es gibt dort, und dass es schon eine große Spaltung der Gesellschaft ist dort, dann. Aber trotzdem hört man, dass viele mit ihren Arbeitslosenchecks im Moment durchaus mehr Geld verdienen, als sie vorher eigentlich als Angestellter, als in ihrem Job verdient haben. Ja. Also solange die Notenbanken quasi Geld drucken, das ist ein wichtiger Unterschied zum Beispiel zu damals, zu 29, dann, wo damals die Notenbanken nicht so stark eingegriffen haben oder erst viel, viel verspäteter, gibt das Vertrauen jetzt eigentlich wieder zurück, auch an der Börse, und was sich dann möglicherweise auch auf den Gesamtmarkt überträgt. Also es ist ja trotzdem eine sehr entspannte Situation. Also ich sage immer, dann gefährlich wird es, wenn dein Nachbar aus dem Fenster springt und keinen Ausweg, keine Rettung sieht. Also
sag das nicht zu laut. Und
ja, also ich habe jetzt niemand gesehen, der irgendwie also aus dem Fenster gesprungen ist, ja. Es ist natürlich für viele existenzgefährdend, viele müssen Insolvenz anmelden, gar keine Frage dann, aber trotzdem, wenn man sich es gesamtgesellschaftlich anschaut, man kann natürlich nicht hinter jedem Menschen schauen, aber sieht die Situation bei uns doch auf einem relativ hohen Level relativ entspannt aus, dass das Leben irgendwie dann weitergeht. Dann das ist ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes, weil es wäre ja schlimm, wenn das in einer Depression enden würde. Also was man sagen kann, grundsätzlich kann man aus diesen Historien immer etwas lernen. Dann die großen Anleger wie Ray Dalio oder Warren Buffett ziehen sich da eigentlich immer zurück und lesen alte Zeitungen aus den Jahren, um dort ein Muster rauszulesen. Das hat Buffett 2008 gemacht, das hat Dalio auch gemacht. Diesmal ist es eben etwas speziell, weil es etwas ganz anderes ist, mit dem man so nicht bisher umgegangen ist. Und wo eben auch die Notenbanken jetzt so massiv Geld gedruckt haben. Ich glaube, aus der Anlegersicht und aus der jeder einzelnen Sicht muss man sich eben da die Frage stellen, wenn so viel Geld gedruckt wird, ohne dass Waren dafür hergestellt werden, hat es irgendwo seinen Preis dann. Ja? Ich habe mal in einem Interview kürzlich gesagt, es kann auch das Geld genommen werden, wieder von der Zentralbank, und es wird im Hintergrund dann einfach die Nullen gestrichen. Okay, das ist eigentlich alles mehr oder weniger Betrug. Dann, ja, also irgendwo muss sich das mal niederschlagen in höheren Preisen. Wir sehen das ja an den Energiepreisen, die wieder massiv steigen. Wir sehen das an den Lebensmittelhaltungspreisen, die massiv steigen. Wir sehen das an Aktien. Wir sehen das an Immobilien, die nach wie vor hoch sind. Wir sehen das an Edelmetallen, die steigen dort. Das heißt, derjenige, der mittel- oder längerfristig einfach im Bargeld sitzt, dann gerade auch im Euro, dann der hat ein Problem dann. Die Geldentwertung war die letzten 10 Jahre ja auch schon da. Das heißt, wer sein Geld rumliegen hat, was in Deutschland ja sehr stark ausgeprägt ist, der leidet darunter in der Zukunft. Ich glaube, das ist so für mich so die größte Herausforderung und wie es da mit diesem Gelddrucken weitergeht. Weil jetzt jeder so der Meinung ist, ja, die Notenbanken, die können jetzt einfach so munter weitermachen, aber wenn da mal die Inflationsflamme dann richtig köchelt, dann bin ich mal gespannt, was dann von der Politik dazu kommt dann.
Da sehe ich auch tatsächlich eine super spannende Parallele zu 1929, weil das war damals tatsächlich ähnlich, dass einfach der letzte Cent noch in den Aktienmarkt gesetzt wurde mit diesem krassen Vier auf dem gesehen hat, oh Gott, da sind Gewinne zu machen ohne Ende. Leute haben sich verpfändet ohne Ende und haben auch den letzten Cent noch rein investiert und irgendwann ist ja mal Schluss. Irgendwann kann es ja einfach nicht. Das Gefährliche
dort war eben, da ging es nicht so glatt ab wie bei uns, dass dann quasi, da haben viele nochmal Geld nachgeschossen dann, ja, und haben gedacht, okay, wir kaufen jetzt in die Erholung rein. Es gab auch solche Zwischenerholungen, nur dann ist der Markt immer und immer wieder dann in der Folge gefallen dann und irgendwann kapituliert eben der letzte Anleger, muss auch kapitulieren, weil er keine Kohle mehr hat, weil er nichts mehr zum Nachschießen hat dann. Und das ist vielleicht in der jetzigen Phase vielleicht so das Gefährliche, weil mir die Geschichte zu glatt läuft, wie ich gesagt habe. Das ist einfach, dass viele denken, naja, das buy the dip, also kaufe dann quasi diese Delle dann und das werde ich auch das nächste Mal machen. Also es ist gut, die Geschichte zu wissen, aber trotzdem läuft die Geschichte immer wieder anders.
Genau, die Geschichte wiederholt sich nicht, die Geschichte reimt sich, sagt man ja an der Stelle auch. Also es
kann man so sagen, ein guter Spruch, ja.
Wird nicht exakt genauso laufen. Ja, und dann noch die letzte Frage in dem Bereich. In den Medien hört man aktuell häufig die Phrase, wann es denn wieder die Rückkehr zur Normalität gibt von vorher. Wird man überhaupt wieder zu den Verhältnissen vorher zurückkehren oder findet aktuell nicht einfach eine beschleunigte Umverteilung Richtung Tech statt, die in der Corona-Krise ihren Turboantrieb gefunden hat? Disruptive Veränderungen finden immer schneller statt. Etablierte Abläufe und Wirtschaftsprozesse werden komplett aufgebrochen. Tolles Beispiel an der Stelle nochmal, was ich von dir auch schon mal gehört habe, die intelligente Mülltonne, die selbst Bescheid weiß, wann sie abgeholt werden muss und wann eben nicht abgeholt werden muss.
Also da differenziert würde ich sagen, zum einen wollen wir zurück in die alte Welt, also will man bestimmte Dinge dann wieder haben. Ich habe gestern witzigerweise in der Welt auch eine Geschichte von Ischgl gelesen dort, also einem der Corona-Hotspots dann, wie sich der Ort in 50 Jahren jetzt verwandelt hat, dann quasi davor mussten Kinder verkauft werden, weil es einfach eine bitterarme Berggegend war, hat man die Kinder wirklich damals Anfang des letzten Jahrhunderts dann in den Norden verkauft dann, also wirklich Kinderverkauf dann. Und heute inzwischen ist der Bankautomat am Ausgang dort von Ischgl der meistfrequentierteste in Österreich dort. Ja. Und es gibt dort vier Tanklager dort, wo dafür sorgen, dass im Winter Schneesicherheit ist dann und solche Geschichten der Auswüchse dort. Da muss man sich die Frage stellen, wie pervers ist das eigentlich alles dann, was wir da erleben und war das denn alles so sinnvoll, also das, was wir davor hatten? Oder kommt es dann nicht bei jedem, wird das funktionieren im Hirn, dieses Umschalten dann, dass er das anerkennt, dass vieles davon einfach komplett überdreht war? Aber es vielleicht doch können viele jetzt die Situation nutzen, zu sagen, Mensch, vieles davon war einfach überdreht. Wir haben uns als Menschen auch zu viel genommen dann. Und das ist auch der Kern des Problems bei Corona, dass wir uns zu tief quasi, deshalb ist das Virus ja auch auf Menschen übertragen worden, weil wir uns zu tief in bestimmte Dinge einmischen, zu wenig Lebensräume da auch für Tiere und Natur bieten und dann quasi dann auch noch quasi dieses, sag mal, Wildfleisch und Dinge da auch konsumieren wollen, was zu Höchstpreisen vergeben wird. Also hat sich da der Mensch nicht zu sehr über allem dort hingestellt und die Konsequenz. Und da sind jetzt wie immer dort, ist da vielleicht der Kapitalismus auch ein guter Treiber, weil jetzt viele Investoren jetzt wiederum erkennen, angefangen bei Startups dann zu sagen, wie du vorher geschildert hast, anfangen mit deinem Schulbeispiel und mit diesem Startup dort im Lernbereich, das keine Beine quasi auf die Erde bekommen hat, dann, dass da jetzt auf einmal solche Dinge dann auch die notwendige Unterstützung und Visibilität auch in der Gesellschaft bekommen, dann, und das ist also auch, das finde ich auch gut so, dann, und da darf es viele Dinge geben, die sich verändern sollten, weil so, wie wir umgegangen sind oder wie wir gemacht haben und gewirtschaftet haben, kann man kein Klimathema lösen, und das ist ja weit größer als Corona, was uns da bevorsteht, ja. Also nur mit Milchmädchenrechnungen und mit irgendwelchen Veranstaltungen in Paris oder sonst wo abhalten und zu sagen, 1,5 Grad Ziel und so weiter, ist das ja nicht getan. Das erfordert einen Wandel, ein Shift bei den Menschen, ein Shift bei den Technologien, ganz wichtig.
Und siehst du das tatsächlich eher getrieben durch Corona oder ist nicht eher das Gegenteil passiert? Weil ich habe jetzt schon beobachtet oder viel davon gehört, vor Corona gab es ja schon einen starken grünen Ruck, sage ich mal, der jetzt aber deutlich wieder abgenommen hat durch andere Probleme, durch kurzfristige Probleme, die den Leuten wieder in den Fokus gerückt wurden.
Na, das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Ich denke, vieles, was dort so in Anführungszeichen grün diskutiert worden ist, war für mich gar nicht grün. Dann, das ist so, wie wenn du beim Discounter dann Bioprodukte findest, wo ich auch etwas strange finde oder wo vielleicht eine Milchmädchenrechnung ist. Also ich habe vorher das Beispiel gebracht, das haben ja die Grünen selber auch gesagt, ihr könnt so tun und leben, wie ihr wollt. Wir verbieten euch keine Flugreisen. Ja? Wir haben ja in Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten, der auch ein großer Autolobbyist ist dort an der Stelle und das auch nicht in Frage stellt dann. Also ich glaube, die Grünen haben sich da sehr gut arrangiert, so wie eine neue Art FDP dort und sagen, okay, wir tun so dann und ihr könnt so weiterleben, ihr könnt weiterhin mehr grillen, ihr könnt weiterhin mehr Netflix schauen und mehr reisen. Wenn ihr grün wählt, ist alles okay dann. Also das ist für mich zu viel Pseudo gewesen dann und zu viel zu dick aufgetragen und eine Art von vielleicht von Pseudo-Luxus-Diskussion. Das Gute ist, dass das jetzt weg ist durch Corona, dass man sich wirklich auf den Kern besinnt dort und die Menschen das praktisch erleben. Und ich glaube, es ist viel mehr damit getan, dass vielleicht 20% zukünftig vom Homeoffice arbeiten, als grün zu wählen, sage ich jetzt. Also das ist dann, ich sage immer, man muss nicht grün sein, man muss nicht grün wählen, um grün zu sein dort, weil da eben viel Milchmädchenpolitik da drin ist, sondern es ist, jeder muss bei sich dann selber arbeiten und solche Veränderungen, die jetzt so implizit da quasi kommen, die sind viel wertvoller für die Gesellschaft als irgendwelche Parteiideologien.
Ja, vielleicht ist es da auch einfach nur wichtiger, diese langfristigen Auswirkungen und das Wirken von solchen Trends wie Homeoffice besser zu erklären, auch der Bevölkerung besser zu erklären, was für positive, um nochmal diesen makroökonomischen Bereich vom Interview jetzt abzuschließen, dass einfach dieses makroökonomische Denken vielleicht eher mehr gefördert werden muss, mehr unterstützt werden muss. Damit
hier auch also Beispiel, was ich zum Beispiel ein gutes Beispiel finde, ist, die Leute haben mehr oder weniger die Baumärkte gestürmt und pflanzen jetzt selber wieder im Garten Dinge an. Viele wissen aber nicht, dass du, wenn du was pflanzen tust, dass du das vielleicht auch gießen musst dann. Da braucht es auch wieder eine Lernkurve, bis die Leute in der Lage sind, dass sie da, sagen wir, reife Früchte ernten. Ja. Aber allein, dass viele das jetzt machen, Gardening und wieder näher an der Natur sind und wissen, okay, wenn ich da jetzt Setzlinge kaufe, wenn ich Pflanzen kaufe und wenn ich die gieße und in eine gute Erde stecke und dann kommt was dabei rüber, der Bezug, dass eine Kuh nicht lila ist, sondern braun, schwarz oder weiß oder gemischt dann, das halte ich für extrem wertvoll.
Ja.
Und das kann einem kein grüner Politiker sonst bieten, dort durch irgendeine Parteiideologie dann.
Ja. Das heißt, im Endeffekt hat durch Corona tatsächlich wieder so ein bisschen das, weiß ich nicht, wie kann man das am besten ausdrücken, mehr wieder der Bezug zum sich roots. Selbst stattgefunden.
Back to the roots, in jeglicher Beziehung, zurück zu den Wurzeln, wo wir eigentlich herkommen, vollkommen richtig. Dann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, oder meine Botschaft immer, der Mensch muss sich selber helfen, jeder Einzelne. Und es ist nicht die Politik, die steht gerne da wie jetzt auch und schüttet das Füllhorn raus und sagt, wir sind die großen Retter, weil sie gewählt werden wollen. Aber jeder Einzelne, glaube ich, muss auf sich selber schauen, was er tun kann, wie er sich verbessern kann, wie er seine Lebensumstände verbessern kann. Da hilft mir kein Politiker in Berlin, meine Lebensumstände zu verbessern. Damit wird meine Funkverbindung nicht besser. Damit wird mein, was weiß ich, mein CO2-Spiegel, mein Cholesterinspiegel nicht besser, was die da beschließen. Ich muss einfach selber da Hand anlegen.
Zurück zur Selbstbestimmung.
Schon, ja.
Perfekt.